Mal ganz ehrlich, wann haben Sie sich in der Energiediskussion schon mal Gedanken über den Gebäudesektor gemacht? Die Wärme kommt aus der Heizung und der Strom kommt aus der Steckdose, aber genauso ist es eben nicht. Der Immobiliensektor hat einen großen Anteil am Gesamtenergiebedarf und ist damit einer der Hauptverursacher der CO2-Emissionen. Jede Kilowattstunde, die wir also weniger heizen oder für den Betrieb von Gebäuden verwenden müssen, bringt uns dem Klimaziel 2030 ein Stück näher. Und, das muss man auch ganz klar betonen, auch wir Mieter oder Eigentümer eines Gebäudes profitieren davon, klar, wenn wir geringere Betriebskosten haben. So, und wie ist das möglich? Welche Ideen gibt es und was ist bereits in Planung? Inwieweit können die Digitalisierung und KI hier wesentlich helfen? Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch in der Immobilienbranche, das ist unser Thema heute. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Brigitte Theile. Diese Folge wird gesponsert von Techem.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Matthias Hartmann. Er ist CEO von Techem, einem der weltweit führenden Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Hallo, Herr Hartmann.
Hallo, Frau Theile.
Lassen Sie uns von ganz vorne anfangen, bitte. Welche Lösungen, erstmal ganz allgemein, wir schauen uns das dann noch im Detail genauer an, welche Lösungen bieten Sie für eine Energieeffizienz und Dekarbonisierung in und an Gebäuden an? Was ist da alles möglich?
Ja, das ist mittlerweile tatsächlich eine ganze Reihe an Lösungen. Ich fange mal im Heizungskeller an. Wir betreiben mehr als 3000 Heizungsanlagen für die Wohnungswirtschaft oder auch für die Hotellerie in Deutschland. Das ist ein Geschäft, das machen wir seit etwa 30 Jahren. Und hier liegt natürlich der Hauptfokus darauf, wie wir jetzt aktuell und in den nächsten Jahren von den fossilen auf die regenerativen letztendlich kommen. Das heißt, die Technologie im Heizungskeller ändert sich weg von Gas, vielleicht noch ein bisschen Öl, hin zu Wärmepumpe, Hybridlösungen unter Einbindung regenerativer Energien. Dann haben wir mittlerweile einen digitalen Heizungskeller. Das heißt, wir nehmen das Monitoring von Heizungsanlagen ins Visier und da sparen wir im Schnitt so um die 12-15% an Energie. Und das Ganze letztendlich, Frau Theile, das kommt her aus unserem klassischen Angebot, ist die Heizkostenverordnung. Die Heizkostenverordnung gibt es seit 40 Jahren in Deutschland. Sie verpflichtet Vermietende, dass sie eben Verbräuche für Warmwasser und für Wärme verbrauchsgerecht erfassen und verbrauchsgerecht abrechnen. Das kommt ursprünglich aus der Zeit damals, als es die Ölkrise gab. Da hat man nämlich erkannt, dass man Verbrauchende, also Mieter und Mietende, letztendlich mit in die Rechnung reinnehmen muss und eben nicht mehr nach Anzahl Wohnungen oder nach Anzahl Quadratmeter verteilt die Kosten, sondern eben nach dem wirklich individuellen Verbrauch. Und das schafft Bewusstsein und das Submetering, wie es in der Fachsprache heißt, das heißt die Abrechnung von Heizkosten und Wärmekosten, die spart im Schnitt, da gibt es über 30 verschiedene wissenschaftliche Studien zu in den letzten 40 Jahren, die spart im Schnitt so um die 20% Energie. Und jetzt geht es darum, eben darüber hinaus mehr und mehr regenerative Energien an den Start zu bringen. Und dann last not least bieten wir zum Beispiel auch E-Mobilität an für die Wohnungswirtschaft. Für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Beispiel hat uns den ersten großen Auftrag über 1000 Ladestationen gegeben. Für mehr als 280 Liegenschaften verbauen wir also E-Mobilität. Sie sehen, das ist mittlerweile ein Reigen an Lösungen und das ist insgesamt dafür gedacht, dass wir halt eben wirklich den Gebäudebestand ein Stück weit vom CO2 befreien.
Wer sind da Ihre Kunden?
Die Kunden sind bei uns eigentlich immer die Vermieter von Einheiten, die mehrere Wohnungen oder mehrere Büros oder etwas Gemischtes daraus haben. Also Sie müssen sich vorstellen, unsere Geschäftsbeziehungen kommen immer aus der Zeit, dass Sie eine zentrale Energieversorgung im Gebäude haben. Nehmen Sie ein Mehrfamilienhaus, egal ob da jetzt 3 Parteien drin wohnen oder ob da 300 Parteien wohnen. Sie haben eine zentrale Energieversorgung, einen zentralen Heizungskeller, eine Fernwärme oder irgendwas. Und diese Energie muss allokiert werden, gemäß Verbrauch der einzelnen Mietenden. Und das ist genauso relevant im gewerblichen Vermietungsbereich oder eben auch, und da kommen wir eigentlich auch her, im Mehrfamilienhausbereich. Und immerhin leben ja in Deutschland 53% der Menschen leben zur Miete. Das heißt, meine Kunden sind die Vermieter und das ist eigentlich die Grundlage der Geschäftsbeziehung gewesen.
Wir fangen ja bei null an. Also für mich ist das ja auch ein ganz neues Thema, was Sie da gerade erzählen. Das heißt, wenn ich ein Haus habe mit mehreren Parteien, sagen wir mal 15 Wohnungen, wie komme ich mit Ihnen in Berührung und wie Funktioniert das dann, dass eben nicht mehr der Ableser kommt, sondern ich irgendwann nur noch mit ihm vor meinem Computer sitze und das ablesen kann digital?
Zunächst mal, genau, machen wir es mal nach dem Ausschlussverfahren, Frau Theile. Wenn Sie ein Einfamilienhausbesitzer sind oder ein Mieter eines Einfamilienhauses, dann ist unser Service für Sie nicht relevant. Warum? Den Strom oder das Gas oder die Solarenergie, die Sie beziehen, die verbrauchen Sie auch 100% selbst. Da muss keiner aufteilen und abrechnen. Im Mehrfamilienhausbereich, wie eben beschrieben, ist das eben anders. Das heißt, Sie sind Vermietende eines Mehrfamilienhausbereiches. Dann haben Sie zunächst mal sicherlich Ihre Hausaufgaben gemacht und haben festgestellt, oh, wenn ich einmal im Jahr meine Betriebskostenabrechnung, die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern mache, dann muss ich ja auch die Heizkosten verbrauchsgerecht abrechnen. Und das regelt für Sie die Heizkostenverordnung. Sie als Vermieter, als Vermietende sind gemäß dieser Verordnung verpflichtet, das sachgemäß und verbrauchsgemäß zu tun. Dann können Sie sich überlegen, das mache ich jetzt selber. Also Sie gehen selber hin und installieren Messtechnik und gehen an jeden Heizungskörper ran. Oder Sie sagen, ich suche mir einen Dienstleister. Und da sich Dienstleister wie Techem darauf spezialisiert haben, seit vielen Jahrzehnten, können wir das natürlich systemisch gut anbieten. Wie finden Sie uns? Naja, Sie könnten im Internet gucken, Sie könnten nach Referenzen gucken. Sie können Techem direkt nutzen. Das ist unser Internetangebot, wo Sie in 6 Klicks als Vermieter direkt bei uns eine Heizkostenabrechnung bestellen können. Und dann kommen wir und installieren die Messtechnik und dann in der nächsten Heizperiode rechnen wir dann für Sie ab. Und das hat früher Wochen und Monate gedauert, fairerweise, ne, weil früher musste ein Ableser kommen. Da gab es diese, wenn Sie mal zur Miete gewohnt haben, viele Mietende, die uns zuhören, die kennen das noch von früher. Da war an jedem Heizkörper waren so Glasröhrchen angebracht mit so einer Verdunsterflüssigkeit. Das heißt, das war die analoge Messtechnik, Frau Theile. Also da musste jemand kommen und musste dann gucken, wie viel wurde geheizt. Das konnte man nämlich und kann man heute noch feststellen. Mittlerweile machen wir das eben digital. Da hängt ein digitales kleines Gerät, das funkt die Daten an einen Datensammler und schickt sie raus direkt an uns. Und wenn Sie das heute digital einmal eingerichtet haben, Ende zu Ende, wie man so schön sagt, dann kann ich Ihnen heute, wenn für Ihr Mehrfamilienhaus sagen, Sie können selbst Realtime online in 5 oder 10 Minuten abrechnen. Allerdings ist das auch ein Weg, bis man da hinkommt. Ne? Also wir haben heute 83% aller Messtechnik ist schon digital. Bis 27 sind Sie, kleingeschrieben, als Vermieter verpflichtet, das digital umzustellen. Und erst wenn das digital end-to-end geht, dann kann ich Ihnen auch direkt einen schnellen Service geben.
Aber ich feiere Sie jetzt schon, weil ich war viele Jahre Mieter und der Messtechniker sagte mir, ich komme zwischen 8 und 16 Uhr, wo ich mir gedacht habe, was glaubst du, wie ich mein Geld verdiene?
Genau das. Und deswegen wollen wir das ja auch einmal durchdigitalisieren und das muss gemäß Vorgabe auch bis 27 passieren. Und dann wird das einfacher. Es wird nicht einfacher, wenn es montiert werden muss. Also zum Montagetermin haben wir immer noch dieses Problem. Wir haben, zum einen hat die ganze Branche nicht genug Monteure. Zum anderen dauern diese Prozesse. Da ist dann Anwesenheit, muss sichergestellt werden. Ne? Und wir versuchen das halt eben auch auf elektronischem Wege dann schon vor uns abzukündigen, möglichst genau zu machen. Aber wir müssen schon nochmal in die Wohnung. Wenn wir mal einmal da waren, dann sollte der Prozess dann eigentlich Jahr für Jahr wirklich rein digital laufen. Und dann muss auch niemand mehr zu Hause bleiben oder Urlaub nehmen, damit die Heizung abgelesen werden kann.
Die Immobilienbranche und der Gebäudesektor insgesamt wurden ja in letzter Zeit ordentlich durchgerüttelt. Zuerst die Energie- und Gaspreiskrise, dann Teuerungsschock in Verbindung mit gestiegenen Zinsen und alarmten Bausektor. Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten allgemein sind mittlerweile deutlich stärker im Fokus als noch vor 4, 5 Jahren. Wie haben Sie das bei Techem, diese Entwicklung erlebt und welche Auswirkungen gab es da auch auf Ihr Geschäftsmodell?
Ja, das haben wir natürlich hautnah erlebt und wir erleben es wirklich jeden Tag, Frau Theile. Das Thema ist ja ein Thema, das auch nicht so leicht weggeht. Ich will das mal charakterisieren. Ein großer Einschnitt war sicherlich der Ausbruch des Ukraine-Krieges mit der einhergehenden Gaskrise. Deutschland war sich nicht sicher, ohne eigene Energiequellen und Träger oder noch nicht genügend Sonne und Solar und Windkraft, ob wir durch den Winter kamen. Sie erinnern sich, das war ein großes Bedenken. Die Bevölkerung hat sehr diszipliniert gehandelt, hat tatsächlich weniger verbraucht, hatte mehr Bewusstsein darauf. Und ich glaube, das hat diesen ganzen Energieeffizienzlösungen erstmal wirklich auch Aufschub gegeben. Zu Recht, denn jedes bisschen an Kilowattstunde Energie, die wir nicht verbrauchen, durch bewusstes Heizen, durch bewusstes Lüften, nicht Kippliften, sondern kurzes Stoßlüften, also alles, was wir tun können, damit Menschen mit Bewusstsein Energie verbrauchen und weniger Energie verbrauchen, hat in diesem Jahr sehr geholfen. Auch in der letzten Saison, jetzt mit hohen Gaspreisen, Energiepreisen generell, haben die Deutschen so wenig Energie verbraucht im Mietwohnungsbau oder in mietenden Situationen wie jemals zuvor. Also das können wir ganz klar aus den Zahlen sehen. Und wir haben da gerade auch unsere neue Studie dazu in Umlauf gebracht. Die wurde in vielen Medien zitiert, nämlich wir haben die Daten aus 1,2 Millionen Wohnungen in Deutschland, aus 110.000 Gebäuden, natürlich anonymisiert genommen und haben ausgewertet, wie wird denn da geheizt und wie viel wird denn verbraucht. Und das können wir natürlich aus den Daten sehen. Und das war wirklich das energieeffizienteste Jahr. Also alles, was wir tun können, um erstmal zu sparen. Digitaler Heizungskeller auf einer bestehenden Anlage spart 10-15%. Ja, also und da können wir also auch ohne jetzt sofort eine Heizung auszutauschen, ohne sofort das Haus dämmen zu müssen, können wir viel, viel rausholen, allein schon durch die Instrumente, die wir heute haben.
Sie haben den gerade schon angesprochen, den Atlas für Energie, Wärme und Wasser. 90% des deutschen Mehrfamilienhausbestandes wird noch fossil beheizt. Auf der anderen Seite klang das jetzt gerade alles schon sehr, sehr positiv. Sind Sie zufrieden, wie es im Moment ist?
Das muss man wirklich in verschiedenen Schritten beantworten. Man kann zufrieden sein und das sollte man auch nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Die Menschen haben ein gesteigertes Bewusstsein für Energieverbrauch. Wenn Sie sich allein überlegen, dass falsches Lüften mit rund 30% Unterschied macht beim Energieverbrauch. Also will heißen, ich mache Kipplüften, das Fenster steht immer so ein bisschen gekippt da, dann gehen Ihnen im Schnitt 30% mehr Wärme aus der Wohnung raus. Und das sehen Sie in Ihren Kosten natürlich voll drin. Oder Sie gehen halt eben hin, machen Stoßlüften. Und das versuchen wir jetzt auch zu unterstützen. Wir haben jetzt gerade ein neues Gerät, einen sogenannten Multisensor. Der beinhaltet einen Rauchwarnmelder, also Vermieter, Sie als Vermietende, ich nehme Sie wieder in Anführungszeichen. Sie haben ein Mehrfamilienhaus, Sie haben eine Pflicht, Rauchwarnmelder einzubauen. Und nach 10 Jahren werden die getauscht. Und jetzt kommt gerade diese Austauschwelle wieder in den Markt. Und da haben wir ein Gerät entwickelt mit einem unserer größten Kunden. Das ist nicht nur ein Rauchwarnmelder, sondern da ist auch Feuchtigkeitsmessung drin, da ist Temperaturmessung drin, da ist Kohlenmonoxidmessung drin. Und über diese Daten können wir dann in Verbindung mit einer Mieter-App, die unser Kunde dort einsetzt, da können wir Ihnen als Mieterin, jetzt sind Sie mal wieder, haben einen anderen Hut auf und sind die Mieterin kurz, da können wir Ihnen auf dem Handy zeigen über Ihre App, wann Sie lüften sollten, wann zu viel Feuchtigkeit im Raum ist, was Schimmel auslösen könnte, dass Sie jetzt kurz lüften, wie die Luftqualität ist. Also sprich, wir versuchen einfach durch einen besseren Dialog, durch technische Hilfsmittel, durch die Daten, mit denen wir natürlich sehr verantwortungsvoll umgehen, die wir auch für nichts anderes nutzen, um dann aufzuzeigen, wie können wir den Energieverbrauch senken? So. Das eine ist also, ich bin zufrieden, dass die Menschen ein Bewusstsein im Land entwickeln und weniger verbrauchen. Haken dran. Nicht zufrieden sein kann man mit der Zahl, die Sie nannten. Wenn 90% noch fossil geheizt werden, dann ist das natürlich schon ein Punkt, den müssen wir adressieren. Der soll ja auch adressiert werden. Bis zum Jahr 2045 wollen und sollen die Häuser in Deutschland ihre CO2-Reduktion gravierend gesenkt haben. Und das ist eine stramme Wegstrecke, das ist auch nicht viel Zeit. Und da müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, wie wir von Gas und Öl in den Kellern wegkommen. Und das ist heute noch, Sie haben es zitiert, die große Mehrheit. Und wir brauchen einen schrittweisen Weg, wie wir das zum Beispiel mit Wärmepumpentechnologie ablösen, um damit einfach ja CO2-Ausstoß zu senken und Energieeffizienz hineinzubringen.
Sie haben gerade immer wieder das Wort Digitalisierung fallen lassen. Das ist so das A und O bei dem, wie sich es bei Ihnen entwickelt. Digitalisierung braucht aber auch Strom. Wo holen Sie sich den her? Ist da auch grüner Strom dabei?
Ja, also Digitalisierung, das ist vollkommen richtig, braucht auch selbst Energie. Wir selbst haben auf grünen Strom eigentlich komplett in unseren Verträgen umgestellt. Also wenn wir einerseits, ich habe es ja vorhin gesagt, Heizungsanlagen für die Wohnungswirtschaft betreiben, dann bieten wir immer grünen Strom auch mit an. Nicht nur mit an, sondern wir versuchen das letztendlich zu vermitteln. Die Immobilien, die wir selbst mieten für unsere eigenen Mitarbeitenden, die haben wir auch alle auf Grünstrom umgestellt. Also ja, das tun wir. Aber der Faktor ist eigentlich noch ein fast anderer. Wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir von einer fossilen Wärmeerzeugung wegkommen hin zu einer regenerativen, strombasierten. Und das ist die Wärmepumpe. Unsere Daten zeigen, dass wir 90% des Bestands an Mehrfamilienhäusern. Und wir haben ja alles im Bestand. 18. bis 19. Jahrhundert, 1950 bis heute. Wir kriegen 90% der Liegenschaften dieser 100.000 von Gebäuden, kriegen wir mit der Technologie einer Wärmepumpe warm. Es ist also eine Chimäre zu glauben, das würde nicht funktionieren. Die Technologie funktioniert. Wir müssen nur dahin kommen, dass wir je nach Gebäudebestand dann gucken, ist es eine Wärmepumpe alleine oder brauchen wir auch noch einen kleinen Gasspitzenlastkessel dabei, damit wir in den Zeiten, wo die Sonne nicht scheint, mit Solar zum Beispiel oder der Strom sehr teuer ist, damit wir da Alternativen haben. Denn Wohnen muss bezahlbar sein. Aber das ist der zweite Spruch. Wohnen muss bezahlbar bleiben, aber Digitalisierung spielt eine Rolle. Ohne Digitalisierung keine Energiewende hier im Land. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Wie viel KI braucht es auch?
KI hilft. Hilft jetzt nicht überall, aber KI, ja, doch. Aber schauen Sie, ich habe es vorhin gesagt, dieser digitale Heizungskeller. Was machen wir da? Wir nehmen niedrig investive Sensorik, also wir nehmen unsere technischen Geräte und wir platzieren die in dem Fall am Heizungskeller, also an der Heizungsanlage und an den Rohren. Und da kriegen wir eine Vielzahl von Daten, die können wir in einem digitalen Leitstand, also wie so in so einem digitalen Monitor aus der Entfernung anschauen. Und jetzt hilft KI, also sogenannt neudeutsch Machine Learning, um zu sagen, was kommen da für Daten rein, welche Muster erkennen wir daraus, ist die Anlage schlecht eingestellt, ist die Anlage kurz vor einem Fehlerfall, also können wir daraus schon mal maschinell ableiten, was mit der Anlage los ist. Da brauche ich gar keinen Mensch zu, das macht die KI. Diese KI filtert praktisch dann vor die Fälle für denjenigen, der diese Anlage überwacht aus der Entfernung. Und dann können unsere Experten dann halt eben bei diesen Heizungsanlagen entscheiden, ob jemand vor Ort wirklich muss und einen Eingriff machen muss. Da geht es um Geld, da geht es um Verfügbarkeit von Handwerkerressourcen. Und das ist einfach ein sehr guter Weg, um hier produktiver, genauer zu sein. Und da hilft die Technik.
Die Entwicklung in Ihrem Bereich, die ist gerade rasend und rasant, oder?
Das macht es ja auch so spannend. Schauen Sie, wir kommen ja aus Jahrzehnten, wo diese Branche eigentlich nur einmal im Jahr agieren musste. So, und jetzt haben wir eine digitale Infrastruktur. Da kriege ich die Daten eigentlich kontinuierlich und könnte eigentlich, und das machen wir in anderen europäischen Ländern, in Bulgarien rechnen wir monatlich ab. Ich könnte auch wöchentlich abrechnen. Hier im Land rechnen wir einmal im Jahr ab, aber wir lesen 12-mal ab. Das heißt, der Mietende muss gar nicht zu Hause sein und trotzdem kriegt er ja eine unterjährige Verbrauchsinformation. Nämlich monatlich sind Vermieter angehalten und verpflichtet, die Verbräuche mitzuteilen. Und wenn ich als Mieter ein Interesse habe zu verstehen, was habe ich denn verbraucht letzten Monat, dann kommt diese Information eigentlich digital ins Haus. Und das ist schon sehr, sehr sinnvoll, denn es bringt ja nichts, wenn ich im Mai nächsten Jahres erfahre, durch meine Abrechnung, was ich letztes Jahr verbraucht habe. Das ist keine Verhaltensveränderung. Im Gegenteil, wir müssen immer kurzfristiger werden. Wenn Sie ins Auto steigen, dann haben wir alle als Autofahrer gelernt, so wir denn eins haben, wenn ich unten rechts mit dem Fuß, den sogenannten Bleifuß einsetze und immer voll durchtrete, dann passiert ja vor mir im Armaturenbrett was. Da ist so eine kleine Nadel, die springt nach rechts oder die Anzeige springt nach oben. Und so haben die Leute gelernt zu reagieren. Und da müssen wir ja eigentlich hinkommen. Ne? Wir sollten eigentlich verstehen, wie wir letzte Woche geheizt haben und ob wir jetzt besser oder schlechter geheizt haben als andere. Das hat ein tierisches Bewusstsein bei den Menschen im Kopf. Nur dann reagiert ja der Mensch so ein Stück weit wirklich auf diese Information. Daran arbeiten wir.
Aber das ist super interessant. Das heißt, ich kann auch als Mieter viel agiler reagieren. Also, dass ich dann selber auch gucken kann, wie ist mein Verbrauch? Möchte ich das so oder schaue ich, dass ich anders damit umgehe?
Ja, wer sich dafür interessiert, der kann das schon jetzt mit der unterjährigen Verbrauchsinformation. Das ist also der Service, den der Vermieter Ihnen eigentlich geben muss, dass er Ihnen sagt, was war denn da letzten Monat? Und die Verordnung, die Heizkostenverordnung sagt auch, dass man da Vergleichswerte gern zu bringen soll. Und ja, wenn Sie wissen, Mensch, ich bin genauso oft oder wenig da wie mein Nachbar in der gleich großen Wohnung, aber ich habe 20% mehr verbraucht, dann denkt man vielleicht schon mal drüber nach, vor allem wenn es was kostet. Und es kostet ja auch immer mehr.
Ich bin ja ein alter Schwabe, deswegen hätte ich gerne prozentuale Zahlen, wenn es geht. Also ich habe jetzt Ihre Rauchwarnmelder, ich habe die Messen gleichzeitig bei mir, die Feuchtigkeit, ich mache vernünftiges Lüften, so wie es mir angezeigt wird und zusätzlich achte ich darauf, wie ich heize. Wie viel kann ich da einsparen tatsächlich?
Also wenn wir jetzt mal in die Extremen gehen und wir sagen mal, Sie haben immer jedes Fenster gekippt gehabt und haben sich darum nicht gekümmert. Sie haben sehr, sehr warm geheizt etc. pp. Ihre Heizungsanlage des Vermieters ist uralt und ist ein Kessel aus den Early 90s. Und wenn ich das jetzt mal genauso, wie Sie es eben sagen, optimiere und sage, ich nehme das, was heute da ist, ohne dass ich eine neue Heizungsanlage habe, ohne dass ich das Haus gedämmt habe, ohne dass ich neue Fenster habe, also einfach nur das mal alles zusammen, dann kriegen Sie sicherlich 35-40% Reduktion hin. Und das sehen wir auch. Das messen wir ja auch. Und ich sag mal, diejenigen, die es was kostet, die gucken dann auch genauer hin.
Lassen Sie uns mal zu den Kommunen kommen. Die sind ja auch, die haben eine große Rolle bei der Wärmeplanung. Von der Ausgestaltung der Fernwärmeplanung hängen viele Investitions- und Sanierungsplanungen im Gebäudesektor ab. Das ist immer, wir sind in Deutschland mit einem immensen bürokratischen Aufwand verbunden. Wie kann man den Kommunen entgegenkommen? Wie kann man die mehr entlasten?
Das ist natürlich ein generell, wie ich meine, auch strukturelles Problem schon in Deutschland. Wenn Sie jetzt mal das in der Genese sehen, was da passiert ist mit dem berühmt-berüchtigten Heizungsgesetz, da war ja das Ministerium durchaus positiv auf dem Weg, um diese neue Technologie der Wärmepumpe eigentlich auch in der Bevölkerung ins Bewusstsein zu bringen. Das ist in unserem Land noch wenig ausgeprägt. Warum? Diese Technologie kommt ja eigentlich aus Asien und aus USA. Sie kommt eigentlich auch mehr vom Kühlen her. Ne? Das ist eine Klimatechnologie, die man jetzt umgedreht hat. Die Wärmepumpe ist nichts anderes als ein andersrum funktionierender Kühlschrank. Also ich mache das jetzt mal sehr, sehr einfach. Und Deutschland war natürlich als Land mit günstigem Gas jahrzehntelang im Gaskessel unterwegs. Und jetzt kommt es ist auf einmal das Gas nicht mehr so da. Wir wollen die Abhängigkeiten reduzieren. Jetzt wird die Wärmepumpe gepusht. Und ich glaube, das ging kommunikativ auch zum Teil nicht in die richtige Richtung. Und das hat dann so eine Gegenbewegung ausgelöst. Die Reaktion der Politik war, dass sie gesagt hat, jetzt müssen wir erstmal gucken, was können wir mit der Fernwärme machen. Und jetzt komme ich auf den Punkt, den Sie sagen. Die kommunale Wärmeplanung ist die Aufgabe der kommunalen Versorger und auch der zentralen Versorger. Da soll jetzt noch in den verbleibenden 3 Jahren im Prinzip gesagt werden, was kann denn eigentlich die Fernwärme unternehmen? Brauche ich überhaupt einen eigenen Kessel in der Liegenschaft, im Haus? Oder kann ich nicht aus der Fernwärme das holen? Ostdeutschland ist da sehr gut ausgebaut. Und jetzt geht es darum, wie können wir die Fernwärme dekarbonisieren? Das ist eine immense Aufgabe. Wie müssen wir die Netze ausbauen, damit wir halt eben nicht mehr nur große Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, Gaskraftwerke haben, sondern jetzt haben wir ja Hunderte und Tausende von Erzeugern. Ne? Windräder hier, Solarkraftwerke am Balkon und was hast du nicht. Das alles führt zu einem immensen Investitionsbedarf beim Umbau der Netze bei den Versorgern. Da kann man helfen, da muss man auch helfen. Das versucht der Bund auch tatsächlich, aber es bleibt zum Teil eine kommunale Aufgabe. Wir versuchen zu helfen, indem wir die Daten zur Verfügung stellen, die bieten wir an. Nehmt doch mal die Daten wenigstens mal aus der Wohnungswirtschaft, da habt ihr schon mal gute Ansätze und könnt sehen, wer heizt eigentlich wie. Das heißt, diese Wärmeplanung muss jetzt getan werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Fernwärme sofort morgen dekarbonisiert ist, ne? Weil erstens mal habe ich nicht überall Fernwärme, zweitens mal, wie komme ich da von Gas und Kohle eigentlich weg? Welche Rolle spielt da Wasserstoff? Habe ich ihn überhaupt in ausreichender Größe zum Wärmen? Ist heute in der Wohnungswirtschaft Wasserstoff nicht die erste Wahl, überhaupt nicht, viel zu teuer, zu wenig Kapazitäten. Da sollten wir es auf die großen Industrieversorger und Verbraucher stürzen. Die Wohnungswirtschaft wird aus einer Mischung aus dekarbonisierter Fernwärme und eben eigenen Heizungsanlagen, die dann vermehrt eben Wärmepumpen sind, mit Solar auf dem Dach, agieren. Und das ist die große Aufgabe der nächsten 10 bis 20 Jahre. Es hilft allerdings nicht, Vorteile, aus meiner Sicht, dass wir natürlich 800 kleine Stadtwerke zum Teil haben. Die müssen alle diese Aufgabe für sich erledigen. Da könnte man sich auch wünschen, dass wir das ein bisschen verdichten und nicht jeder alleine das Rad neu erfinden muss. Aber das ist eine strukturelle Entscheidung, die das Land vor Jahrzehnten getroffen hat.
Wie stehen wir da mit Deutschland im Vergleich da? Sie sind in 18 Ländern aktiv, wenn Sie das vergleichen?
Ja, also ich würde mal sagen, jedes Land hat für sich in unterschiedlichem Grad die gleiche Aufgabe. Aber Sie haben natürlich, nehmen Sie die skandinavischen Länder, da sehen wir heute schon zu 60-70% Wärmepumpeneinsatz. Da soll es angeblich kälter sein als bei uns im Winter. Trotzdem ist diese Technologie sehr weit verbreitet. Dort hat man aber auch eben mehr Geothermie, dort hat man mehr Wind, stetigen Wind. Im Süden hat man mehr Sonne als bei uns. Wir sind da geografisch ganz schön in der Mitte zwischen den Fronten. Ne? Wir haben nicht genügend Wind, dass das ganze Land damit versorgt werden kann. Wir haben nicht genügend Sonne im Süden, um den Norden mit zu versorgen. Das ist eine große infrastrukturelle Aufgabe. Bei einem Punkt sind wir allerdings ganz gravierend hinterher. Man hört immer wieder von dem Stichwort Smart Meter oder Smart Meter Gateway. Das sind die elektronischen Stromzähler. Und hier sind wir wirklich ganz, ganz weit Schlusslicht. Und das ist ein Problem fürs Land, weil wir diese Intelligenz, diese digitalen Messgeräte auch beim Strom brauchen, um eben genau die Volatilität in der Versorgung besser steuern zu können, damit die Stromnetze nicht mit zu viel Sonnenenergie am 18. August, wenn die Sonne mit 35% überall in Deutschland knallt, dann haben wir viel zu viel Strom. Dann haben wir wieder im November, wenn der Nebel herrscht, gar keine Sonne, um Strom zu produzieren. Und diese Volatilität, diese Ausschläge im Netz, die müssen digital gesteuert werden. Deswegen brauchen wir in den Häusern, egal ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, brauchen wir diese Stromzähler, diese intelligenten digitalen, damit der Versorger, damit das Stadtwerk vor Ort überhaupt steuern kann, was wann ins Netz zurückkommt, was wann aus dem Netz genommen wird. Da müssen wir schnell aufholen. Und da ist das Land leider Schlusslicht in Europa.
Schnell aufholen heißt realistisch?
Naja, also die erste Zeit haben wir leider schon relativ verloren. Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende ist aus dem Jahr 2015. Da wurden diese Weichen gestellt. Jetzt sind wir im Jahr 2024 und wir haben im Prinzip, stecken wir beim Smart Meter Gateway Rollout bei 2-5% des Umbaus fest. Das war regulatorisch sehr komplex, da hat die jetzige Regierung für Erleichterung gesorgt. Da muss man sie ausdrücklich loben. Jetzt müssen eben 800 Stadtwerke agieren und auch die wettbewerblichen Messstellenbetreiber, so wie wir einer sind. Wir fahren das jetzt mit allen Kräften hoch. Aber es ist in Deutschland ein langatmiges Geschäft und das muss jetzt auch politisch noch stärker gewollt sein, dass man dies tut. Das müssen wir in den nächsten 3-4 Jahren hinter uns haben.
Sie haben die jetzige Regierung angesprochen, die hat schon vieles richtig, aber auch nicht alles richtig gemacht. Sie hat auch das eine oder andere Kommunikationsproblem, wenn es nach außen getragen wird. Was erwarten Sie sich von der neuen Regierung?
Ich erwarte mir von jeder Regierung jeglicher Couleur im demokratischen Kontext, dass man fair und offen mit der Thematik der Notwendigkeit dieses Umbaus umgeht. Die Energiewende ist für keinen der Beteiligten umsonst zu haben. Das ist eine Chimäre und da müssen wir uns ehrlich machen. Diese Energiewende wird zunächst mal Geld kosten und wie wir das aufteilen zwischen zum Beispiel Vermieter und Mieter, wie wir das aufteilen zwischen dem zahlenden Steuerzahler und den Steuern oder den Abgaben, die wir dazu haben, das wird an jeder Stelle Aufwand bedeuten. Und deswegen glaube ich, mein Appell an jede Regierung ist es, macht euch ehrlich, macht den Leuten nichts vor. Dieser Umbau braucht Zeit und dieser Umbau muss aber geschehen. Wenn, und das tue ich persönlich auch als Bürger und als Mensch in dieser Gesellschaft, wenn ich davon ausgehe, dass CO2 kein wissenschaftlicher Humbug ist, sondern dass die Dekarbonisierung für das Wohl des Planetens unserer nächsten Generation, aber schon der heutigen Generation, die ja vermehrt Stürme und sonstiges Unbill aushält. Wenn wir das also, wenn wir mit offenem Auge sagen, wir müssen das umbauen, dann müssen wir die 40% CO2 im Gebäudesektor eben adressieren. Und dann brauchen wir diesen energetischen Umbau.
Und wie schaffen wir mehr Transparenz auf diesem Sektor? Wir tun das jetzt mit diesem Podcast schon. Aber wenn wir mündige Bürger wollen, die sich selber auch darum kümmern und entsprechend Neuerungen aufnehmen wollen, brauchen wir eine Transparenz.
Ja, Transparenz ist das Stichwort. Wir brauchen dazu Fakten und Daten. Deswegen haben wir den Techem-Atlas eben ja auch jetzt wieder aufgelegt. Da kann jeder nachschauen, wie die Realität heute ist. Und da ist ein Interesse auch da. Da können die Unternehmen helfen. Ich glaube, da kann die Politik, kann und muss ihr eigenes dazu tun. Da war nicht nur davor, mit kurzen Headlines und Sprüchen und Populismus zu agieren. Ich weiß, diese Verkürzung auf kurze Slogans ist en vogue leider im gesellschaftlichen Diskurs. Sie hilft uns hier nur nicht. Wir müssen auf die Fakten schauen, wir müssen ehrlich sein und wir müssen auch über Kosten ehrlich reden. Auf der anderen Seite gibt's ja so viele niedrig investive Möglichkeiten, Energieeffizienz herzustellen. Und deswegen brauche ich gar nicht zu streiten, ob es ein Gaskessel oder eine Wärmepumpe ist. Ich kann doch heute schon mal das tun, um 30% Energie rauszunehmen. Dann haben wir alle schon mal ein bisschen Zeit gewonnen, aber dazu muss sich jeder auch an die eigene Nase fassen.
Herr Hartmann, vor kurzem wurde bekannt, dass Techem vom weltweit größten Impact-Fonds TPG Rise Climate gekauft wurde. Können Sie uns schon Einblicke geben, wie sich die Übernahme auf Ihr Geschäft auswirken wird?
Also wir haben jetzt sehr erfolgreiche 5 Jahre hinter uns und Sie haben recht, TPG Rise ist einer der ganz großen Nachhaltigkeitsfonds. Dort setzt man wirklich auf 2 Faktoren, Digitalisierung und eben Dekarbonisierung. Und Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die Säulen unseres Geschäftes der letzten Jahre. Also uns freut das als Unternehmen. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht für uns Techemianer, die wir hier unterwegs sind. Und ich kann sagen, dass dort die Meinung herrscht, dass man diese Energiewende positiv besetzen kann und dass wir mithilfe von Technologie es schaffen, die Energiewende herbeizuführen. Und dieser gemeinsame Glauben ist eine gute Nachricht für unser Haus, für mein Haus. Und deswegen gehen wir da mit offenem Visier dran und freuen uns auf diese neuen Eigentümer. Und ich glaube, für uns heißt das eine Bestätigung des Wachstumskurses der letzten Jahre, die Möglichkeit, hier in Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu investieren. Und wir müssen ja auch davon wegkommen, dass wir immer nur andere Technologien anschauen. Also jeder, der über KI schreibt, sagt Hurra und Hype und wie toll und Revolution. Warum sollten wir nicht auch auf grüne Technologien, auf Green Tech schauen und sagen, jawohl, wir können mit Innovationskraft hier etwas tun. Und mit unserem Haus haben wir zumindest heute schon einen digitalen Champion in Europa. Und ich glaube, da sind viele andere Erfolgsgeschichten schreibbar und wir wollen unsere gerne auch weiterschreiben.
Ich danke Ihnen für die vielen spannenden Informationen, Herr Hartmann.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Sie im nächsten Podcast. Bis dahin klicken Sie in eine unserer vielen anderen Folgen rund um die Zukunft der Dekarbonisierung, CO2-Neutralität und der Umsetzung weiterer Klimaziele.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.